SRF 1.
Ich glaube weder an einen Richter, noch glaube ich an ein Fegfeuer, noch glaube ich an eine Hölle, noch glaube ich an eine Reinkarnation, sondern wir gehen ein in eine neue Seinsweise. Das verstehe ich unter Auferstehung.
Und nachher nehmen wir die Geschichte vom Buddhismus unter die Lupe. Und zwar mit Blick auf die Gewalt, was leider auch in buddhistischen Ländern durchaus gibt und schon immer gegeben hat. Und kurz vor der 7. die Glocke von der römisch-katholischen Kirche von Wallisellen, Kanton Zürich. Das hier ist die Schweizer Gruppe Lunik, Born to be Sad.
Sometimes I just can't handle my life. Every light fades out around me. I don't know where to go. Know what to do to leave this day. I don't want to stand still, but I'm scared to move. I don't want to complain, but here's the truth. I think I'm born to be sad. Like quite a treat. Suppose it shouldn't be easy being me. I guess I should be thankful and happy. But find me guilty, I can't help it. I'm not, nowhere to go.
Sie hören die SRF 1 immer am Samstagabend mit dem Zwischenhalt. Zig Bücher hat er geschrieben, unzählige erfolgreiche Lesereisen hat er unternommen, gerade auch hier in der Schweiz. Der deutsche Mönch, Zenmeister und Mystiker Willigis Jäger. Am Freitag vor einer Woche ist er im hohen Alter von 95 Jahren gestorben. Was seine Fans, zum salopp sagen, jeweils besonders begeistert hat, war, dass der Willigis Jäger vom Leben im Da und Jetzt erzählt hat.
Hier und jetzt offenbart sich dieser göttliche Hintergrund. Hier und jetzt habe ich Mensch zu sein. Und was ich im Zen gelernt habe und was für mich auch seine Relevanz im Christentum hat, ist, dass am Ende nur das Hier und Jetzt und dieser Augenblick zählt. Es geht um mehr an Leben.
Dass der Benediktinermönch Willigis Jäger dermassen viel vom Zen-Buddhismus übernommen hat, hat dem Vatikan offenbar nicht immer gefallen, sagt unsere Religionsredaktorin Judith Wipfler.
Der Willigis Jäger, der hat im 2001 Rede- und Schreibverbot bekommen. Und zwar vom Josef Ratzinger, der ist damals noch Chef der obersten Glaubensbehörde im Vatikan gewesen. Aber der später Papst ist nicht der Einzige, der, und ich würde sagen, zum Teil sogar zu Recht, den Willigis Jäger auch kritisiert hat.
Aber warum? Was am Willigis Jäger im Denken ist denn nicht konform gewesen mit der christlichen Lehre?
Ja, die Mystik von dem Willigis Jäger, die ist so weit gegangen, also dass du Gottes im Ich von dir und von mir quasi wie aufgelöst hat. Also das klassisch, auch klassisch biblische Gottesbild von Gott als dem ganz anderen, dem ewigen Du, das Personals Du auch, wo man kann ansprechen, das hat es beim Willigis Jäger nicht mehr so gegeben. Und das Zweite, was ein bisschen zu kurz kommt beim Willigis Jäger, ist die Ethik. Bei ihm gibt es also kein Gericht am Schluss, sondern wir würden uns ganz einfach auflösen im grossen Ganzen. Der Willigis Jäger hat es einmal so formuliert.
Gott ist kein Moralist. Dahinter steht eine Wirklichkeit, die uns aufnimmt, so wie wir gelebt haben. Und wir gehen ein in diese Wirklichkeit und das, was unser Leben war, verliert sich in der Zeitlosigkeit.
Mit dem ist der Benediktiner, der Willigis Jäger, vielen zu weit gegangen. Anderen hat er eine spirituelle Welt geöffnet.
Und eben, wir haben es anfangs der Sendung gesagt, der Willigis Jäger war nicht zuletzt ein Wegbereiter von einer neuen Art von Spiritualität.
Richtige mystische Spiritualität, eine Spiritualität über Religionsgrenzen und konfessionelle Grenzen hinweg. Also etwas, wo nach wie vor schwer im Trend ist, vor allem was die Meditationspraktiken angeht. Und die hat der Willigis Jäger als anerkannter Zen-Meister auch mit eigener Schule, mit einer Stiftung und auch mit seinen vielen Büchern vielen Leuten auch gelehrt.
Ein halbstündiges Porträt über die bemerkenswerte Persönlichkeit Willigis Jäger hören Sie morgen Morgen um 8:30 in der Sendung «Perspektiven» bei unseren Kolleginnen von SRF 2 Kultur oder schon jetzt unter srf1.ch bei «Sendungen und Perspektiven».
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words lie.
silent raindrops fell. Echo the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered the sounds of silence.
Der Zwischenhalt noch bis um 7 Uhr hier auf SRF 1. Was kommt Ihnen in Sinn, wenn Sie an Buddhismus denken? Vermutlich Meditation, Achtsamkeit und Mitgefühl oder der Dalai Lama, das geistliche Oberhaupt der Tibeterinnen und Tibeter. An was Sie allweg nicht denken, ist Gewalt. Dabei wird durchaus auch im Namen des Buddhismus Gewalt ausgeübt. Schon früher und auch heute. Man denke nur an die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Rohingyas in Burma. Ist das Bild vom friedfertigen Buddhismus also ein Missverständnis? Darüber hat unser Redakteur Norbert Bischofberger mit der Religionswissenschaftlerin Dolores Zoe Bertschinger geredet.
Frau Bertschinger, wann hat es Ihnen gedämmert, dass der Buddhismus nicht einfach eine friedfertige, eine friedliche Religion ist?
Ja, eigentlich schon vor meinem Religionswissenschaftsstudium hat mir das gedämmert. Ich bin ein bisschen ein Kind von dieser Situation, dass es in der Schweiz ganz viele Tibeterinnen und Tibeter gibt. Und die Situation hat mich irgendwie beschäftigt. Ich habe mich sehr mit dem auseinandergesetzt, warum die Menschen flüchten mussten, als ich eine Jugendliche war. Und dort habe ich eben auch erfahren, dass es sehr wohl Tibeterinnen und Tibeter gegeben hat, die sich als Buddhistinnen und Buddhisten gewehrt haben gegen die Besetzung von ihrem Land, wo als Buddhistinnen und Buddhisten zu den Waffen gegriffen haben. Und dort habe ich eigentlich gemerkt, dass das gar kein Widerspruch ist anscheinend.
Und dann haben Sie sicher auch in die Grundlagen, in die Schriften des Buddhismus geschaut, also was der Religionsbegründer, der Buddha, sagt. Ich habe dort vor allem herausgehört, Gewaltlosigkeit als Prinzip. Wie geht jetzt das zusammen?
Also vor allem gerade bei Mönchen und Nonnen zum Beispiel ist die Regel, dass man nicht tötet, die allererste, die man muss befolgen. Und es wird in den Schriften auch gesagt, dass wenn man ein Leben nimmt, dass man dann sozusagen sofort in einer der vielen buddhistischen Höllen landet. Also die Vorstellung gibt es sehr wohl. Aber nichtsdestotrotz sind die historischen Tatsachen, dass natürlich auch Buddhistinnen und Buddhisten politischen Situationen, ökonomischen Situationen unterliegen. Und die haben oft dazu geführt, dass auch Könige zum Beispiel im Namen des Buddhismus Armeen zusammengesammelt haben, dass sie ja auch unter dem Vorwand, den Buddhismus zu verteidigen, das Land zu schützen, Krieg geführt haben.
Vielleicht ist unser Bild auch ein Stück weit geprägt durch den Dalai Lama, also das geistliche Oberhaupt der Tibeter, das Thema Achtsamkeit, eben das Thema Friedfertigkeit. Wie schauen Sie auf ihn?
Als der Dalai Lama ins indische Exil kam, ist er in einen indischen Kontext gekommen, wo er erfahren hat, dass es jemanden gibt wie Gandhi, der Gewaltlosigkeit als politisches Mittel propagiert. Und er hat das übernommen für sich und gefüllt auch mit tibetisch-buddhistischem Inhalt, weil das natürlich passt. Das passt zu den Regeln, die es gibt im Buddhismus, dass man eben nicht töten soll. Er hat das aber wirklich dann zu einer Art Staatsregel gemacht, auch für das tibetische Exil. Und mit dem ist er gut angekommen im Westen. Er hat den Friedensnobelpreis bekommen für seine Bemühungen. Und dort zeigt sich ja schon auch, dass Gewaltlosigkeit nicht einfach bedeutet, sozusagen nichts zu machen, also lethargisch zu sein oder gleichgültig, sondern dass es mit dem Aktivismus verbunden ist, wo jetzt im Fall des Dalai Lamas weltweites Ausmaß angenommen hat. Und dass er das bis jetzt macht, in höherem Alter, ich denke, das kann man sehr wohl bewundern.
Es gibt im tibetischen Buddhismus auch Selbstverbrennungen, also Nonnen, Mönche, buddhistische Gläubige, die sich aus Protest selber verbrennen. Das könnte man auch als eine Art Gewalt gegen sich selber vielleicht interpretieren. Mhm. Wie sehen Sie das?
Die Selbstverbrennungen, die sind Ausdruck von einer grossen Verzweiflung. Die findet statt in einem ganz spezifischen politischen Kontext, wo Menschen aufmerksam machen wollen darauf, dass ihre Kultur ausgelöscht wird. Und buddhistisch sind die sehr schwierig zu legitimieren. Es wird oft gesagt, dass immerhin die Menschen ihren eigenen Körper verbrennen und niemand anderem schadet. Gleichzeitig ist der Körper im tibetischen oder überhaupt im Buddhismus etwas sehr Wichtiges, dass der menschliche Körper ermöglicht, dass man überhaupt Buddhismus praktizieren kann und ist eigentlich etwas sehr Wertvolles und Schützenswertes. Und dort ja, befinden sich sicher viele in einer grossen Zwickmühle und darum ist das eben gerade ein Ausdruck von einer grossen Verzweiflung, wenn man sich selber anzündet.
Sie selber sind auch als Religionswissenschaftlerin auch zum Teil im Buddhismus aufgewachsen. Wie schauen Sie persönlich auf das Thema Gewalt im Buddhismus?
Mich beschäftige das persönlich in meinem eigenen Alltag, aber natürlich eben auch mit Blick auf den weltweiten Buddhismus, wie der sich an verschiedenen Orten entwickelt und dort einfach auch zu sehen oder auch auszuhalten, dass es die Diskrepanzen gibt, dass es verschiedene historische, nationale Kontexte auch gibt, wo einfach der Buddhismus Formen annimmt, die ich persönlich nicht unterstützen würde, die ich auch als Religionswissenschaftlerin sehr schwierig finde, wo ich finde, bräuchte es zum Beispiel auch mehr Forschung zu dem Thema Gewalt und Buddhismus, dass wir da genauer heranschauen und genauer eben einfach auch können sagen, es gibt nicht einfach nur die friedliebende Seite, sondern es gibt auch problematische Seiten. Und die müssen wir als Buddhistinnen und Buddhisten, aber auch als Religionswissenschaftlerinnen und Religionswissenschaftler, als Tibetologinnen und Tibetologen ernst nehmen.
Religionswissenschaftlerin Dolores Zoe Bertschinger über die Gewalt im Buddhismus im Beitrag vom Norbert Bischofberger. Nach der Smoky, da im Zwischenhalt die Glocke von der katholischen Kirche im zürcherischen Wallisellen.
Like a Caribbean sunset, your eyes they shine. From the first time we met, I swore you'd be mine. Saw you by the hotel bar, saw you waiting there. You were cool as a cat, and I could tell you were unaware. Oh, thousand eyes upon you, waiting for the kill. It's all in the thrill of the chase. They're playing it still. Oh, like a rock and roll rodeo, it's part of the game. Like a rock and roll rodeo, they're staking their claim. Like a rock and roll. Saw you smiling at me like the Caribbean sunset. Your eyes they shine, and I'll never forget, 'cause I knew you'd be mine. Oh, oh, thousand eyes upon you.
SRF 1 Zwischenhalt am 11 Minuten vor 7 Uhr. Zeit, um den Sonntag einzuläuten. Wie hat es bei der Stiller Hase im Song «Walliselle» schon wieder geheissen?
Aber tief, tief in uns sind wir alle Walliseller, Walliselle, Walliselle. Was soll ich nur in Walliselle, in Walliselle?
Na ja, vielleicht Posten. Vor 45 Jahren, 1975, ist das Walliselle nämlich das Einkaufszentrum glatt aufgegangen, das sofort Abertausende von Shoppingwilligen angelockt hat. Eine sinnvolle Standortwahl, weil Wallisellen bei Zürich zu ist per ÖV und Privatverkehr bestens erschlossen. Das plus die Nähe zum Flughafen Zürich-Kloten und der attraktive Steuerfuss haben dazu beigetragen, dass Wallisellen im 20. und im frühen 21. Jahrhundert rasant gewachsen ist. Aus einem beschaulichen Bauerndorf ist eine Agglomerationssiedlung geworden und eines der grössten Dienstleistungszentren des Kantons. Seit 1900 hat sich die Bevölkerung dort mehr als verzehnfacht. Im Sog von dieser sprunghaften demografischen Entwicklung hat auch die katholische Minderheit stark zugelegt. 1958, 30 Jahre nachdem eine eigenständige Pfarrei Wallisellen eingerichtet worden ist, haben die rund 1700 Katholiken eine richtige Kirche bekommen. Am 16. März 1958 ist sie zu Ehren vom heiligen Antonius dann geweiht worden. Der Bau ist typisch für die Zeit um 1960 herum, recht unauffällig eigentlich, abgesehen vom Turm. Von Sebem hat der Architekt Karl Higgi geschrieben, der weiße Turm leuchtet mit seinen fast ungebrochen weißen Flächen weit ins Land hinaus, herbeirufend, den Weg weisend. Im März 1961 ist dann noch ein vierteiliges Glüt aus der bayerischen Glockengüsserei Tschudnochowski in den Turm gekommen. Die kleinste Glocke trägt die Inschrift «Lobpreiset den Herrn, ihr alle seine Engel». Thank you. Glocke von der katholischen Kirche St. Antonius zu Wallisellen im Kanton Zürich zum Abschluss vom heutigen Zwischenhalt. Nach den Nachrichten auf SRF 1 unsere Kindersendung Zambo mit der Monika Erni und dem packenden Quiz Schatzjäger. Und nach den Nachten dann unsere musikalische Sendung Jukebox. Schon jetzt können Sie sich ein Lied wünschen, verbunden mit allfälligen Grüßen via srf1.ch und Mail ins Studio.
Anyone who ever loved close to this knows what I'm saying. Anyone who wants a dream to come true knows how I'm feeling. All I can think of is you and me doing the things I wanna do.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.